온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Comunidade em Rede. Uma revista da agência Pulsar.
Olá, pessoal. Está entrando no ar a revista Comunidade em Rede. Eu sou Fábio Moraes e vou estar com vocês nos próximos minutos.
Essa equipe quer dialogar com você, ouvinte, com a sua comunidade. Aqui, as rádios comunitárias e livres de todo o Brasil têm voz e vez.
Nein, nein, keine Sorge. Dieses Onda-Info ist nicht auf Portugiesisch. Aber es kommt aus Brasilien, aus den Räumen von Pulsar, unserer Partneragentur in Rio de Janeiro. Es ist das dritte sogenannte Auslandsinfo, nachdem wir im Juni schon aus Guatemala und vergangene Woche aus Costa Rica berichtet haben. Was ihr soeben gehört habt, ist der Anfang eines anderen Radiomagazins. Es heißt Radio Revista Comunidade em Rede und wird seit über 2 Jahren von einer Gruppe Studenten und jungen Journalistinnen alle 3 Wochen produziert.
Das Onda-Info war für die Macherinnen der Radio Revista das Vorbild. Sie wird für freie und kommunitäre Radios in Brasilien produziert. Gleichzeitig werden die freien Radios an der Produktion beteiligt, zumeist durch Interviews mit Leuten, die irgendwo in diesem riesigen Land Radio machen. Es sind ihre Themen und ihre Sichtweise, die in der Comunidade em Rede den Ton angeben.
Alô, Valéria?
Oi, tudo bom?
Oi, tudo bom. Sou eu, Sheila, né?
Sheila.
Então, Valéria, eu queria pedir para você começar a se apresentar.
Tá ok, pode começar?
Pode.
Então vamos lá. A TV Tagarela tem 9 anos. Ela, na verdade, surgiu na Rocinha e surgiu com a proposta que a gente está fazendo. É uma sensibilização do olhar crítico.
Gleich erfahrt ihr mehr über dieses Radioprojekt und warum freie Medien in Brasilien so wichtig für die Demokratisierung der Kommunikation sind. Außerdem berichtet das Onda-Info über ein Gesetz, mit dem vergangenen Monat 67 Millionen Hektar des Amazonasgebietes, das entspricht der Größe Frankreichs und Deutschlands zusammen, privatisiert wurden. Der Großteil der Ländereien fiel in die Hände von Großgrundbesitzern.
Und in einem Beitrag zum Umgang mit Ressourcen geht es um genetisch veränderte Lebensmittel. Große Gentech-Konzerne wie Monsanto nehmen immer mehr Einfluss auf die Agrarpolitik in Brasilien, während Umweltaktivisten versuchen, den Schaden zu begrenzen. Auch diese beiden Beiträge wurden von Mitarbeiterinnen der Pulsar-Redaktion recherchiert und geschrieben. Nur die Übersetzung und Endproduktion blieb in Händen von Undistas.
Ouça a adaptação do conto O Homem que Perdeu as Letras do livro de Ouça a adaptação. O Homem que Perdeu a Letra dos Li.
Que droga!
Eu me inspirava como uma garrafa de champanhe. Não, peraí, é ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo.
E com uma rádio comunitária, antes mesmo do surgimento da emissora. Da emissora. Emissora.
Spaß, gute Laune und der Wunsch zu kommunizieren. Sonst braucht es nicht viel, um das Radiomagazin Comunidade em Rede zu erstellen. Mikro, Mischpult und ein Computer, schon geht es los. Musik, unverzichtbar in jedem Radiobeitrag, gibt es in Brasilien wie Sand am Meer. Katharine, die erst seit knapp 1 Jahr dabei ist, erzählt.
O que marca muito em toda a revista, me marcou desde o início, é a produção coletiva e a colaboração de todas as pessoas.
Was die Arbeit bei dem Radiomagazin ausmacht, ist die kollektive Produktion. Alle arbeiten zusammen und einer hilft dem anderen, je nach seinen Fähigkeiten. So entsteht das beste Ergebnis und die Qualität unserer Arbeit wird immer besser. Durch dieses kollektive Schaffen entstehen immer neue Visionen und mir gefällt, dass wir immer offen für neue Vorschläge sind.
Essa criação coletiva, que eu acho que é muito importante, que leva muitas visões e sempre está aberta a novas propostas. Isso eu acho bacana.
Der Name Comunidade em Rede bedeutet so viel wie Gemeinden vernetzen. Es geht darum, die Radios Comunitarias miteinander in Kontakt zu bringen, von ihrer Existenz, ihren Problemen und ihren Eigenarten zu berichten. Wichtig hierbei ist, dass in Brasilien ein Radio Comunitaria sich immer auf eine bestimmte Gemeinde oder einen Stadtteil bezieht, in dem der Sender aufgebaut wird und der Kommunikation untereinander dient. Livia, Redakteurin der Internetseite von Pulsar, erklärt das Konzept.
Eu acho que a revista é diferente de outras produções comunitárias, no sentido de que a gente não está dentro de uma comunidade falando para uma comunidade.
Was unser Magazin von anderen komunitären Produktionen unterscheidet, ist, dass wir nicht Teil einer Gemeinde sind und zu dieser sprechen. Andererseits soll es aber eine kommunitäre Produktion sein. Eine, an der viele Gemeinden beteiligt sind. Deswegen bitten wir immer darum, dass uns Audios und Produktionen geschickt werden. So können wir verstehen, was in den Gemeinden vor sich geht. Auch wenn wir also nicht Teil einer bestimmten Gemeinde sind, wollen wir doch ein Bezugspunkt zwischen verschiedenen Gemeinden sein.
A gente quer ser uma comunidade ou ponto de interação entre várias comunidades. Agora, com certeza, a Pulsar ela é um instrumento de comunicação alternativo, né? A revista é
Pulsar und das Magazin sind Instrumente einer alternativen Kommunikation. Denn wir bevorzugen Themen, die eine Realität widerspiegeln, die in den kommerziellen Medien nicht beachtet wird. Wir versuchen auch zunehmend, die Menschen vor Ort als Quellen zu benutzen, statt uns auf die offiziellen Quellen zu stützen.
Ao invés de ficar valorizando as fontes que são ditas oficiais, apesar delas serem importantes, isso não é o que a gente está valorizando aqui.
Schnell wurde klar, dass die Kommunikation selbst das zentrale Thema des Magazins sein wird. Denn wer in Brasilien alternatives Radio macht, stellt bald fest, dass es unerwünscht ist. Es herrscht ein Medienmonopol, in dem wenige Familien fast alle Zeitungen, Radio- und Fernsehsender kontrollieren. Damit wird Geld und Politik gemacht und das Monopol wird mit allen Mitteln verteidigt. Wie sich dieses Medienmonopol in Brasilien auswirkt, erklärt Gioca, die seit Gründung der Radio-Revista Comunidade em Rede dabei ist.
Então, quando a gente da Pulsar se aproxima, né, de grupos que fazem uma comunicação comunitária, uma comunicação alternativa, pelos depoimentos dessas pessoas, nós notamos, assim, que elas não se...
Wenn wir mit Leuten aus alternativen Medien sprechen, ist schnell herauszuhören, dass sie sich durch die großen Medien nicht repräsentiert fühlen. Dies betrifft vor allem die sozialen Bewegungen, Menschen mit einer kritischen Vision. Ich finde, dass die Mehrzahl der großen Medien die wirtschaftlichen und sozialen Interessen der herrschenden Klassen vertreten. Deswegen ist eine Demokratisierung der Medien essentiell für eine Demokratisierung der Gesellschaft. Viele Dinge passieren in Brasilien, in den vielen Brasiliens, die es gibt, von denen niemand weiß. Es fehlt also Kontakt zu anderen Lebensweisen und anderen Visionen, die nicht dem herrschenden Bild entsprechen. Viele sagen, es sei übertrieben, von einem Monopol oder Oligopol der Medien zu sprechen. Denn es gibt doch die Fernbedienung, viele Kanäle, jede Menge Zeitungen an den Kiosken und diverse Radiosender. Aber das besagt nicht, dass es kein Oligopol gäbe. In Wirklichkeit herrscht eine Konzentration in Händen wirtschaftlicher Gruppen vor, die diverse Unternehmen und Medien kontrollieren. Und sie verkaufen die Informationen, als ob es sich um Waren handeln würde. Das Wichtigste ist ihnen der Profit.
Freie und kommunitäre Radios werden in den Medien generell als Piratensender bezeichnet und entsprechend kriminalisiert. Fast täglich werden in Brasilien kleine Redaktionsräume von der Polizei gestürmt, Geräte beschlagnahmt und Medienmacherinnen festgenommen. Zwar ist es gesetzlich möglich, eine Lizenz zum Senden zu beantragen, doch ziehen sich solche Verfahren oft viele Jahre hin.
Und wenn kommunitäre Radios mal eine Lizenz bekommen, so zumeist diejenigen, die in Wirklichkeit gar keine sind. Nämlich solche, die Politikern, Unternehmern und obskuren, zumeist evangelikalen Predigern gehören. Lizenzerteilung also ist ein politisches Geschäft, kritisieren Radioaktivisten. Vom mühsamen Alltag der Radios erzählt Luisa, die sich bei Pulsar um den Aufbau von Korrespondentennetzwerken kümmert.
Bom, eu acho que as rádios comunitárias são frequentemente vítimas de uma injustiça. Porque existe sim uma lei que teoricamente garantiria...
Comunitäre Radios werden sehr ungerecht behandelt. Zwar gibt es ein Gesetz, das die legale Existenz dieser Radios ermöglicht. Wer Radio machen will, schickt die Formulare ordentlich ausgefüllt zum Ministerium und wartet dann ohne weiteres 10 Jahre lang, um die Sendelizenz zu bekommen. Und dies, um lediglich in einem kleinen, begrenzten Gebiet zu senden. Deswegen agieren viele Radios sozusagen illegal, obwohl sie Gemeindearbeit machen, nicht die Frequenzen anderer Radios stören und natürlich auch nicht für Flugzeugabstürze verantwortlich sind.
Porque, na verdade, elas estão fazendo ali, trabalhando numa comunidade, não estão interferindo na frequência de nenhuma outra rádio, nem a gente já sabe que não afeta avião. Então, mas mesmo assim, mesmo fazendo esse trabalho com a comunidade, abrindo espaço, dando
Trotz dieser Arbeit mit den Menschen vor Ort, obwohl sie nur ihre Stimme hörbar machen, sind die Radios heftiger Repression ausgesetzt. Die Telekommunikationsbehörde kommt und schließt die Sender. Das kommt sehr oft vor. Immer wenn wir Leute für unser Magazin interviewen, hören wir solche Berichte. Und trotzdem machen die Leute weiter, sammeln Geld und schaffen es irgendwie, das Radio wieder auf die Beine zu stellen.
Fazem de tudo, porque quase não tem dinheiro para poder repor os equipamentos e continuar funcionando.
Deswegen beginnt jede der Revistas mit dem Giro Comunitario. Wörtlich eine Reise auf den Wellen der freien und kommunitären Radios. Land auf, Land ab werden Radios vorgestellt, Räumung vermeldet und originelle Initiativen bekannt gemacht. Danach kommen weitere Beiträge, von Kunst über Porträts bis hin zu brisanten politischen Themen.
All dies ist auf der Internetseite von Pulsar Brasil zu hören. www.brasil.agenciapulsar.org. Unter Onda Latina ist das Magazin auch auf der NPLA-Seite zu finden. Die Beiträge jeder Ausgabe sind auch einzeln herunterzuladen, denn oft fehlt es in Brasilien an schnellen Internetverbindungen. Solch fehlende Infrastruktur sind eines der vielen Probleme, die den freien Radios das Leben schwer machen. Die prekären Existenzbedingungen der kleinen Sender sind für Flavia ein Grund, eine Initiative wie die Radio Revista zu unterstützen.
Muitas rádios comunitárias, elas trabalham com pouca grana.
Viele Gemeinderadios haben kaum Geld und nur wenige Mitarbeiter, die zumeist auch kein Honorar bekommen. Unter diesen Bedingungen ist es schwierig, gute Beiträge zu produzieren. Dieses Magazin steht den Radios im Internet frei zur Verfügung, um in ihr Programm aufgenommen zu werden. Das ist eine wichtige Unterstützung für die Arbeit der kommunitären Radios.
Que dá apoio para as rádios comunitárias através desse trabalho.
Soweit das Porträt des Radiomagazins Comunidade in Rede, das wie eingangs erwähnt auf die Idee und die Erfahrung des Onda-Infos zurückgeht. Herausgegeben wird sie von Pulsar Brasil, einer Radiopresseagentur, die sich als Teil der Bewegung der freien und kommunitären Radios versteht.
Zur Untermiete bei der großen NGO PAX, die sich mit solidarischer Ökonomie beschäftigt, teilt sich die Agentur ein Raum mit UNIR, ein Projekt, das Kurse für Leute anbietet, die lernen wollen, wie man Radio macht, ohne in einen kommerziellen Jargon zu verfallen. Keine idealen Arbeitsbedingungen. Die einen tippen, eine andere macht per Skype ein Interview und der nächste versucht, sich auf das Schneiden der Audios zu konzentrieren.
Hinzu kommt der Verkehrslärm, denn wegen der Hitze steht das Fenster immer weit auf. Das Büro liegt mitten im Zentrum von Rio de Janeiro, im 16. Stock. Umso schöner ist der Ausblick auf die bewaldeten, felsigen Berge am Ufer der Bahia de Guanabara.
Bis zu 8 Leute arbeiten bei Pulsar. Täglich werden rund 7 Meldungen zu Brasilien und Lateinamerika auf der Internetseite veröffentlicht. Viele von ihnen mit kleinen Audios, in denen Aktivisten oder Betroffene den Sachverhalt kommentieren. Im Mittelpunkt stehen die sozialen Bewegungen. Andere Schwerpunkte sind derzeit Biotechnologie und Stadtentwicklung. Hinzu kommen Reportagen, gebaute Beiträge von rund 5 Minuten Länge, die Radios direkt in ihren Programmen übernehmen können.
In Brasilien gibt es Pulsar seit nunmehr 4 Jahren. Im spanischsprachigen Lateinamerika kann Pulsar schon auf 13 Jahre Geschichte zurückblicken. 1996 gründete die lateinamerikanische Sektion des Weltverbands der freien Radios AMARC die Agentur in der äquatorianischen Hauptstadt Quito. Mittlerweile hat Pulsar seinen Sitz in Buenos Aires und arbeitet mit einem ähnlichen Konzept wie die Kollegin in Brasilien. Für den von MPLA herausgegebenen Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen, PONAL, ist Pulsar seit Jahren eine der wichtigsten Informationsquellen.
Auslandsberichterstattung ist immer auch ein Sprachproblem, insbesondere wenn Journalisten vor Ort selbst zu Wort kommen sollen. Sie müssen sich vorstellen können, wie wenig Menschen in anderen Ländern von der Realität wissen, die für Einheimische der Alltag ist. Es muss viel mehr erklärt werden und der Kontext, in dem sich eine Nachricht abspielt, muss immer genau umrissen werden.
Das Heikelste sind aber die Übersetzungen. Zumeist haben die Autoren nicht die Möglichkeit, den fertigen Beitrag zu hören. Für Livia ist es eine Arbeit, die viel Vertrauen ineinander voraussetzt.
Die erste Schwierigkeit ist, mit dem Kopf eines Deutschen zu denken, damit ein Deutscher versteht, was ich sagen will. Denn auch wenn es so aussieht, als ob wir alle gleich sind, haben wir doch unterschiedliche Ausgangspunkte. Außerdem wissen wir nie genau, was auf uns zukommt, was wir unbedingt erklären müssen. Aber für jemanden, der Journalistin sein will, ist es eine interessante Übung, sich in die Lage der anderen zu versetzen. Das Schwierigste ist Folgendes. Wie ihr gemerkt habt, sprechen wir kein Deutsch. Und deswegen ist das Übersetzen ein zentraler Aspekt dieser Arbeit. Und dies zeigt vor allem, welch Vertrauen wir allen entgegenbringen. Denn wenn es einen kleinen Übersetzungsfehler gibt, können wir das später doch gar nicht überprüfen, oder?
Den folgenden Beitrag hat Luisa geschrieben. Es geht um den Amazonas-Urwald, dem Holzfäller, Biopiraten und vor allem die großen Agrarunternehmen mit Rinderzuchten und Sojapflanzungen zu Leibe rücken.
Brasiliens Präsident Ignacio Lula da Silva hatte eine Initiative ergriffen, mit der die Besitzverhältnisse von Kleinbauern und anderen im Amazonasgebiet ansässigen Familien geregelt werden sollte. Herausgekommen ist jetzt ein Gesetz, das große Teile des gefährdeten Urwaldgebiets privatisiert. Und zwar zumeist in Händen von Großgrundbesitzern, die sich das Land zuvor illegal angeeignet haben.
Das Dekret 458, das die unklaren Besitzverhältnisse im Amazonasgebiet legalisieren soll, erregte Gemüter in Brasilien. Es ermöglicht die Übertragung von staatseigenen Ländereien an Privatpersonen, sofern sie vor dem Jahr 2004 Anspruch auf ein bestimmtes Stück Land geltend gemacht haben. Der Regierung unter Präsident Inácio Lula da Silva ging es ursprünglich darum, den Besitz von Kleinbauern und anderen Familien, die im Amazonasgebiet leben, rechtlich zu regeln. Der Agrarlobby im Kongress gelang es jedoch, den Text umzuformulieren. Jetzt ermöglicht er in erster Linie den Großgrundbesitzern, die Aneignung von Ländereien zu legalisieren, die sie durch gefälschte Urkunden erschlichen oder schlicht besetzt haben. Raul do Valle, Rechtsanwalt des Sozioökologischen Instituts in Rio de Janeiro, erklärt, wie die Lobbyisten ihre Interessen durchsetzen konnten.
No Congresso Nacional, ela foi parar.
Der für dieses Geschäftsvorhaben verantwortliche Abgeordnete ist Mitglied der sogenannten Agrarier-Fraktion im Nationalkongress. Seine politische Basis sind die Großgrundbesitzer im Bundesstaat Pará, wo es ständig zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Großgrundbesitzern und Kleinbauern kommt. Dieser Abgeordnete hat den Text des Dekrets maßgeblich verändert. Hinzu kommt, dass die brasilianische Gesellschaft nicht in die Diskussion einbezogen wurde.
Insgesamt betrifft das Dekret 13,4% des brasilianischen Amazonasgebietes. Kritiker weisen darauf hin, dass fast drei Viertel der Ländereien, die ungefähr der Größe Deutschlands und Italien zusammen entsprechen, in die Kategorie Großgrundbesitz fallen. Und es ist eine kleine Minderheit der neuen Landbesitzer, gerade mal 7%, die über diesen Löwenanteil des neuen Landes verfügen können. Umweltschützer im In- und Ausland drängten Präsident Lula dazu, ein Veto gegen das Dekret einzulegen, vergebens. Lediglich der Paragraph, der eine Übereignung auch an Unternehmen vorsah, wurde gestrichen. Es steht außer Frage, dass die Abholzung des Regenwaldes mit dieser neuen Rechtsgrundlage zunehmen wird. Jeder Grundbesitzer ist berechtigt, bis zu einem Fünftel seines Landes abzuholzen. Sofern nicht bereits illegal geschehen, werden nun weitere Flächen, auf denen bisher Regenwald stand, für Sojaanbau oder Rinderzucht bereitgestellt. Eigentlich hatte man der Mitte Linksregierung Brasiliens mehr Umweltbewusstsein in der Amazonasfrage zugetraut, zumal stets eher linke Politiker, derzeit der populäre Carlos Mink, das Umweltministerium führen. Doch die realen Machtverhältnisse in Brasilien sind kompliziert. Jorge Eduardo Duran, Direktor der landesweiten NGO Phase, erwartet von der Zukunft wenig Gutes.
Apesar de toda habilidade, às vezes eu acho até quase que de certo equilibrismo político do ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, que tem compromisso.
Trotz der Qualitäten und der politischen Ausgeglichenheit des Umweltministers Carlos Mink, der sich ernsthaft bei Umweltfragen und im Kampf gegen die Abholzung engagiert, ist seine Position doch geschwächt im Vergleich zur Macht des Landwirtschaftsministers und anderer politischer Repräsentanten der Interessen des Agrobusiness. Angesichts des Einflusses der Fraktion der Agrarier im Parlament tendiert Präsident Lula dazu, diesen Interessen entgegenzukommen. Deswegen sehe ich die Entwicklung in diesem Bereich sehr skeptisch.
Das Parlament hat bereits ein weiteres Dekret verabschiedet, mit dem die Umweltauflagen beim Bau von überregionalen Landstraßen entschärft werden. Außerdem drängt Landwirtschaftsminister Reinhold Stephanes auf eine Veränderung des brasilianischen Umweltkodex. Insbesondere geht es ihm darum, dass Landbesitzer als Ausgleich für Abholzungen auch außerhalb ihres Besitzes aufforsten dürfen. Das würde besonders schützenswerte Teile des Amazonas-Urwaldes weiter gefährden.
Und jetzt geht es um genetisch veränderte Lebensmittel. Immer aggressiver werden die Methoden, mit denen die großen Gentech-Konzerne wie Monsanto Länder wie Brasilien dazu bringen wollen, ihre Produkte anzubauen und zu vermarkten. Der Beitrag von Katharine und Livia beschreibt, wie sich Aktivisten, Bauern und Bäuerinnen gegen die zunehmende Verbreitung von genetisch veränderten Nutzpflanzen wehren.
Nachhaltigkeit. Das ist das Konzept, das der Gentech-Konzern Monsanto sich auf die Fahnen geschrieben hat. Monsanto ist einer der größten Produzenten von genetisch verändertem Saatgut und den dazugehörigen Pestiziden. Ein Besuch der brasilianischen Internetseite des Konzerns führt geradewegs ins Paradies. Vor romantischen Landschaften sind bescheidene, aber glückliche Menschen zu sehen. Monsanto preist Investitionen zum Schutz der Biodiversität an, wirbt für Umwelterziehung und scheint alles daran zu setzen, die Natur zu schützen. Unterlegt wird das Ganze mit traditioneller Musik aus dem brasilianischen Nordosten. Der beliebte Rhythmus begleitet einen Landwirt namens José Brasil, dem es gelang, mit neuartigem Saatgut sein Leben zu verändern. Natürlich handelt es sich um Monsanto-Saatgut. Das Video über José, dessen Name ganz zufällig dem Namen seines Landes entspricht, ist auch im Kino zu sehen, vor allen Dingen in Regionen, in denen Armut und familiäre Landwirtschaft vorherrscht. Seit gut einem Jahr wirbt Monsanto für genetisch veränderte Baumwollsamen in Catuchi, der Region im Bundesstaat Minas Gerais, aus der José Brasil stammt. Das Unternehmen hat eine Vereinbarung mit dem Verband für familiäre Landwirtschaft geschlossen und die Landesregierung finanziert die notwendige Technologie. Am Anfang zeigt sich Monsanto generös. Die ersten Samensäcke werden gespendet und bei den Banken legt der Konzern ein gutes Wort ein, sodass die kleinen Landwirte Kredite bekommen. Schon bei der zweiten Ernte wird alles anders. Das Saatgut hat seinen Preis und für die Nutzung der Gentechnologie muss jetzt die entsprechende Gebühr bezahlt werden. Wie sich dieses Entwicklungsmodell in der Region auswirkt, erklärt Helen Borborema von der Landarbeitergewerkschaft in Catuchi.
E aquelas famílias agricultoras sertanejas que nunca tiveram assistência de nada, que nunca tiveram atenção de nada, de repente elas se viram cheios de olhar.
Die Bauernfamilien im Nordosten, die noch nie Unterstützung von außen bekommen haben, freuten sich über die Aufmerksamkeit und die Anreize. Doch jetzt ist die Abhängigkeit wegen der hohen Kosten und der Produktionsweise zum Problem geworden. Zum einen sind die Familien Opfer der Abhängigkeit, zum anderen fasziniert sie diese Technologie, die Ideologie der Moderne.
Nicht alle lassen sich von den farbenfrohen Videos und Internetseiten beeinflussen. Umweltschützer und kritische Agrarorganisationen wie die Landlosenbewegung MST laufen Sturm gegen die Verbreitung von Gentech-Produkten in der Landwirtschaft. Ganz im Gegensatz zur Monsanto-Kampagne warnen sie vor der Gefahr für die Biodiversität und die Gesundheit aller Lebewesen, sollte der Anbau von genetisch verändertem Saatgut weiter vorangetrieben werden. Vergangenes Jahr klagten 6 brasilianische Organisationen die Regierung ihres Landes bei der UNO, genauer gesagt bei dem Komitee, das für die Einhaltung der im Protokoll von Cartagena aufgestellten internationalen Regeln für den Umgang mit Biosicherheit zuständig ist. Grundlage der Klage waren kritische Stellungnahmen von Seiten der brasilianischen Behörde für Gesundheitskontrolle, Anvisa, und des brasilianischen Instituts für Umwelt- und Naturressourcen, IBAMA. Die beiden Institutionen argumentieren, dass es nicht ausreichend Datenmaterial über die Auswirkung von genetisch verändertem Saatgut gebe. Deswegen baten sie den zuständigen Minister, weitere Genehmigungen von Gentech-Maissorten zu verhindern. Im Mai dieses Jahres wandte sich die brasilianische Zivilgesellschaft erneut an die UNO. Der internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte solle Druck auf Brasilien ausüben, um den Anbau von Gentech-Pflanzen zu verhindern. Die Aktivisten argumentieren, dass die unkontrollierte Ausbreitung genetisch veränderter Organismen die Menschenrechte auf Selbstbestimmung, Ernährung und auf Gesundheit in Brasilien massiv einschränkten. Sie führten aus, dass die Gentechnologie und die Bevorzugung des Agrarexportmodells zu mehr Abholzung, Landkonzentration, größerem Einsatz von Herbiziden und der Zerstörung der Subsistenzgrundlagen von Indigenas und Kleinbauern geführt hätten. In den Videos von Monsanto ist die Welt noch in Ordnung. Dort findet sich kein Wort über diese Zweifel und Bedenken. Die brasilianische Regierung äußert sich auch nicht gerne zu den Vorwürfen. Und die UNO-Abteilungen überlegen noch, wie sie auf die ungewohnten Anfragen reagieren sollen. Die Zweifel an einer friedlichen Koexistenz zwischen traditionellen und genetisch veränderten Pflanzungen sind vor allem im Bundesstaat Paraná Anlass zur Sorge. Der Staat im Süden Brasiliens ist der größte Produzent von Getreide und organischen Körnern. Marcelo Silva, Agrarwirt im Landwirtschaftsministerium von Paraná, erklärt, warum dort die Ernten einer Kontrolle unterzogen werden.
É o que a gente chama de precaução, né? É interessante observar que num primeiro momento
Es ist das, was wir Vorsicht nennen. Es war interessant zu beobachten, dass zu Anfang die Diskussion um die Genehmigung der genetisch veränderten Pflanzen sehr intensiv geführt wurde. Und heute sind sie genehmigt. Man geht davon aus, dass die Kulturen die Umwelt nicht schädigen, dass sie den Einsatz von Pestiziden senken und dass sie keine Gefahr für die menschliche Gesundheit bedeuten. Aber ich bestehe darauf, dass dies nur die halbe Wahrheit ist. Und zwar deshalb, weil wir dies nicht mit Sicherheit wissen. Die Entscheidung, mit der 11 Pflanzensorten von heute auf morgen genehmigt wurden, ist eine politische Entscheidung.
Marcelo Silva weist darauf hin, dass die Rückstände von den bei Gensoja eingesetzten Pestiziden in 3 Jahren sich im Bundesstaat Paraná fast verdreifacht haben. Zudem weiß er, dass viele Agrarbetriebe nicht in der Lage sind, die Ernten voneinander zu trennen. Es wird geschätzt, dass mittlerweile 1/3 des im Bundesstaat angebauten Mais genetisch verändert ist. Der Kampf um die Genehmigung von Anbau und Vermarktung jeder Gentech-Sorte wird in der Nationalen Technischen Kommission für Biosicherheit, kurz CTN-Bio, entschieden. Der Agrarlobby ist es gelungen, die Mehrheit der Mitglieder dieser Kommission zu stellen. Kein Wunder also, dass fast jeder Genehmigungsantrag, sei er von Monsanto, Bayer oder BASF, bewilligt wird. Protest im Vorfeld solcher Entscheidungen ist möglich, aber nur in Ausnahmefällen erfolgreich. Professor Rubens Onofre Nodari von der Federalen Universität in Santa Catarina, Hauptstadt des Bundesstaates Paraná, war mehrere Jahre lang Mitglied der CTN Bio. Er ist ein überzeugter Befürworter des technischen Fortschritts, plädiert aber dafür, dass die Rechte aller Betroffenen gewahrt bleiben müssen.
A preocupação não é de quem é contra, a preocupação é de quem está preocupado com sua saúde. Veja, e com seus direitos, por exemplo, vamos pegar em termos de direitos. Se eu tenho o direito de escolher o meu alimento.
Es geht nicht um die Sorgen derjenigen, die dagegen sind, sondern um diejenigen, die sich Sorgen um ihre Gesundheit und ihre Rechte machen. Ein Beispiel. Wenn ich das Recht habe, meine Nahrungsmittel auszusuchen und die Biotechnologiekommission legt als Norm für den Abstand zu anderen Kulturen 100 Meter fest, dann ist das nicht genug, um eine Vermischung zu verhindern. Es gibt keine Norm, die die Mischung von Samen verhindert. Und was wir in der ganzen Welt feststellen, ist, dass 66% der Fälle von Verunreinigung durch Mischung und nicht durch Pollenflug verursacht werden. Also haben wir eine unzureichende Norm, und wenn ich das Recht habe, meine Nahrungsmittel auszusuchen, diese aber verunreinigt sind, wer hat dann dafür die Verantwortung? Es geht also nicht darum, gegen etwas zu sein, sondern darum, die grundlegenden Bürgerrechte zu garantieren.
Aus diesem Grund stimmte Rubens Nodari gegen die Zulassung von Gensamen. Er war ein Teil der Minderheit innerhalb der verantwortlichen Kommission, die die verschiedenen Argumente gegeneinander abwägt und sich nicht bestimmten politischen oder wirtschaftlichen Interessen anpasst. Es sind diese Interessen die Ursache für die vielen Klagen und Proteste gegen die Gentechnologie in Brasilien sind.
Palavra quando acesa, não queima em vão, deixa uma beleza posta em seu carvão.
Hier endet dieses Onda-Info, das erste, das in Brasilien und mit direkter Mitwirkung von Pulsar Brasil produziert wurde. Ein weiteres ist schon geplant, gegen Ende dieses Jahres. Wir haben viel Spaß dabei gehabt, hoffentlich auch ihr beim Hören. Euch allen die besten Grüße aus Rio de Janeiro.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.